Ladies and gentlemen, please don't stay safe.
Es müsste quasi einen Zugang geben, dass der, dass derjenige, der Daten über mich hat, mir das zuschicken muss und ich das quasi automatisch kriege und einfach mal alles sehe, wer da so irgendwas von mir hat.
Aber so vieles wirkt so sehr absurd, dass es auch gerne dann so gedreht wird, dass es eben wirtschaftlich wieder passt. Und da, weiß ich nicht, steige ich manchmal einfach nicht durch, kann ich nicht nachvollziehen. Und es macht auch mich manchmal einfach dann wütend, wo ich denke, hey, hallo?
Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das sind
Christina
und Andreas Schwarzrock. Wir waren am 17.09. in der Urania Berlin. Dort hat Edward Snowden sein neues Buch Permanent Record, meine Geschichte, vorgestellt. Auf das Buch wollen wir aber eigentlich gar nicht so eingehen. Wir haben einige Zitate dort von ihm gehört, die wir sehr interessant fanden, und über die wollen wir heute reden. Wenn du die Rechte schützen willst, von denen du annimmst, dass sie erblich sind, aber Rechte, Freiheit und eine freie Gesellschaft sind keine Dinge, die du für selbstverständlich halten kannst. Aber diese Geschenke früherer Generationen aus der Vergangenheit zu bewahren, erfordert eine ständige Beobachtung. Ich fand das eine sehr wichtige Aussage, dass die ganzen Dinge, die gesellschaftlich erreicht wurden, eben nicht einfach so bleiben. Also es wird nicht die 40-Stunden-Woche oder 35-Stunden-Woche erkämpft und dann ist der Fall erledigt und man braucht sich nicht mehr weiter darum zu kümmern. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei vielen Leuten, egal welcher politischen Richtung, so ist, so, wir haben irgendwas erreicht und dann bleibt das sowieso immer so. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es genau nicht so ist, sondern wie er hier eben drin auffordert, dass man das ständig beobachten muss und eigentlich ja immer wieder erkämpfen. Also
ja, ich denke auch, dass das eine Aufmerksamkeit erfordert, dass wir die Dinge, wie du es eben schon beschrieben hast, die wir quasi mit übernommen haben von den vorherigen Generationen, die wirklich hart erkämpft wurden, dass die einfach auch erstmal hart erkämpft wurden und nicht so selbstverständlich sich irgendwie eingeschlichen haben und bei uns bleiben und wir uns darauf verlassen können. So wie zum Beispiel auch die Demokratie, dass wirklich auf Augenhöhe im besten Fall kommuniziert wird und dass es gleiche Rechte gibt für Männer wie für Frauen. Wir kriegen immer noch Ungleichgewichte mit. Es wird auch immer noch weiter gekämpft und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wie wir jetzt beobachten können, dass es eben wieder verschiedene Lager gibt, dass man sich selbstverständlicher äußert, vielleicht auch rauer äußert, dass wir sehr aufmerksam bleiben müssen, wie wir damit umgehen und was es vielleicht für in Anführungsstrichen Auswüchse gibt. Was ist wirklich noch gesellschaftsfähig für alle? Was ist das, was die Gemeinschaft noch zusammenhält und gemeinsam stützt? Was sind die gemeinsamen Werte? Und ja, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es ausgewogen bleibt, wie es ursprünglich mal erkämpft wurde.
Ich denke eben, dass sich ja ganz viel verändert. Und wenn ich mir ist jetzt irgendwie gerade eingefallen, wenn ich an die Frauenbewegung denke, also ja, ich sage mal, in den 80er Jahren eine Sendung wie Germany's Next Topmodel völlig undenkbar. Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, in den 80er Jahren gab es auch Tutti Frutti.
Ja.
Aber das war, also zur Erklärung, vielleicht, das wissen nicht alle, Tutti Frutti war so eine völlig peinliche Tittenshow, also unterstes Niveau. Kann man gerne mal nachgoogeln. Aber ich finde, mit Deutschland Germany's Next Topmodel, das hat irgendwie eine andere Dimension. Das ist ja irgendwie, da wird ja, ja, eigentlich jungen Mädchen dargestellt, wie nicht wie Mann, wie Frau zu sein hat. Und Ja, da sieht man, und ich denke auch, dass das einen riesigen Einfluss hat. Also das heißt, alles, was irgendwie mal erstritten und erkämpft wurde, ist längst nicht selbstverständlich. Oder auch, dass es ja schon ganz lange in vielen Bereichen Frauen sozusagen theoretisch auch diese Berufe machen können, aber sie werden halt nicht genommen. Ja? Oder heute wieder das Bild vom DFB, wo dann die ganzen Männer in Anzügen stehen und eine Frau dann im gelben Revier dazu. Aber durch Datensammlungsgesetze müssen wir vor allem die Sammlung und Anhäufung von Daten verhindern. Denn andernfalls öffnen wir die Tore zum Ruin. Sie haben genug Daten gesammelt, um jeden von uns zu zerstören. Und einfach einem Unternehmen zu trauen, dass es die ethischen Grundsätze schon einhalten wird, oder einer Regierung zu vertrauen, dass sie die Daten nicht vor uns verstecken und gegen uns verwenden wird, genügt nicht. Not to steal that information and use it against us.
Ich denke, es ist gut, immer wieder zu hinterfragen, was mit unseren Daten getan wird oder wie auch, was heißt wie auch, sondern dass eben einfach Daten im Umlauf sind und dass wir auch, wenn wir uns im Netz bewegen, oder nicht nur im Netz, dass eben Daten gespeichert werden. Ich meine, jeder von uns kennt das mittlerweile, selbst wir müssen nicht mal was eingeben, sondern wir unterhalten uns über irgendwas. Dann gehe ich kurze Zeit später auf Facebook oder Instagram und bekomme dementsprechend eine Werbung vermittelt. So, ich denke, dass es häufig so vergessen wird. Es ist so selbstverständlich, wir surfen im Internet rum und ich klicke da mal, ich klicke hier mal und es ist eben so ein selbstverständlicher Kommunikationskanal auch geworden oder sind mehrere Kanäle und das manchmal so aus dem Bewusstsein geht, dass aber tatsächlich dort auch gesammelt wird, gespeichert wird, hin und her geschoben wird und ich habe mich, was heißt, ich habe mich gefreut, ich fand es einfach sehr gut, dass er das nochmal so betont hat, dass eben wichtig ist, dass wir im Bewusstsein behalten, dass die großen Firmen oder auch Regierungen, dass sie durchaus eben Daten haben, die auch gesammelt werden und die im Zweifel auch gegen uns verwendet werden.
Also ich finde wichtig, dass es eben, also was er da fordert, dass es Gesetze gibt, die mir Transparenz ermöglichen, ja. Was jetzt wohl angeblich ja möglich ist, dass man, aber die Leute, die es versucht haben bei Facebook, wo die gesagt haben, schick mir doch mal alles, da gab es ja diesen Österreicher, schick mir doch bitte mal alles, was ihr über mich gesammelt habt. Also selbst die rechtlichen Grundlagen haben ja nicht dazu geführt, dass er das dann irgendwann mal bekommen hat.
Ja.
Mir fällt jetzt ein, ich habe, glaube ich, vor ein paar Tagen bei Google auch mal so eine Anfrage gemacht, das wurde mir angeboten und da wurde auch gesagt, das kommt, es ist immer noch nichts angekommen davon. Ja. Und also ich finde gerade diese Transparenz, ich finde, es müsste eigentlich noch gesteigert werden. Ich finde, es müsste quasi einen Zugang geben, dass derjenige, der Daten über mich hat, mir das zuschicken muss und ich das quasi automatisch kriege und einfach mal alles sehe, wer da so irgendwas von mir hat.
Und vor allem,
auch wenn das viel Aufwand ist.
Ja, und vor allen Dingen, dass ich eben dann auch die Möglichkeit habe zu entscheiden, was ich davon gelöscht haben möchte. Genauso auch wie irgendwelche Bilder, die ich vielleicht auch ganz bewusst mal entschieden habe, irgendwo ins Netz zu stellen, sei es auf meine Website oder wo auch immer hin. Und dann tausche ich dieses Foto aus und sage, okay, es ist veraltet, das möchte ich eigentlich nicht mehr im Blickfeld haben. Dass ich aber auch dann wirklich in der Lage bin, das wirklich rauszunehmen. Und das ist eigentlich nicht wirklich realistisch, weil ich auch gar nicht, wie du sagst, in der Transparenz, ich weiß gar nicht unbedingt, wo überhaupt ansetzen.
Also ich denke, das ist auch immer das Argument von Leuten, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Wir waren ja auch auf der Netzpolitik-Veranstaltung, da ging es auch um solche Themen. Ja gut, das ist aber nicht das Problem. Du weißt ja gar nicht, was irgendjemand über dich sammelt und was er zum Beispiel als Entscheidungskriterien nimmt, damit du, was weiß ich, jetzt das Auto nicht kriegst oder solange das alles transparent ist, da kann ich sehen und kann dann hab auch eine Handhabe dagegen, dass irgendwas über mich drinsteht oder gesammelt wurde, wo ich sagen kann, stimmt überhaupt nicht. Ja? Oder man stellt eben fest, sowas kommt ja tatsächlich vor, dass Namensverwechslungen sind oder irgendwelche Geschichten. Also solche, ich kriege ja davon gar nichts mit. Ja. Ich werde nur nicht kontaktiert oder kriege nicht das, was ich will. Und ich habe halt keine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen.
Und ich denke auch, dieser Aspekt, dass zum Beispiel dann Daten, die ich vielleicht in einem bestimmten Zusammenhang dann öffentlich gestellt habe und sie dann verändern will oder mich umentscheide, dass im Zweifel, wenn es gesammelt wird, auch aus dem Gesamtzusammenhang rausgerissen wird, sodass es dann unter Umständen im ganz anderen Licht erscheint. Und wenn ich natürlich überhaupt keinen Zugriff mehr drauf habe und keine Transparenz vorhanden ist, sodass ich dann wirklich einsehen kann, was damit gemacht wird, dann finde ich das wirklich sehr, sehr fragwürdig.
Ich fand auch noch einen weiteren Aspekt, der über das Datensammeln hinausgeht. Also dieses, dass man einfach den Firmen ja vertrauen soll.
Ja.
Und da finde ich, jetzt ist ja immer wieder diese Rede von Angela Merkel, als sie noch Umweltministerin war, spricht sie vom 3-Liter-Auto und was ja dann die Autoindustrie auch einsehen wird. Und man sieht, sie sehen gar nichts ein. Und so, ja. Also im Gegenteil, es wird gegen bestehende Gesetze gezielt verstoßen, indem die Messcomputer gezielt verarscht werden. Und also nach dem, was ich jetzt wieder von VW gehört habe, haben sie ja selbst nach den Änderungen, das ist immer noch nicht so, wie es eigentlich sein soll. Und insofern finde ich schon wichtig, dass es einfach Gesetze gibt, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass einfach sowas vorgegeben wird. Und da könnte man dann zum Beispiel, auch wenn man wollte, eben sagen, ich möchte, also es gibt nur noch 3-Liter-Autos, Punkt. Ja. Und ein gewisses, wenn ich jetzt an die SUV-Diskussion denke, da könnte man genauso entscheiden, eine gewisse Relation von, wenn es ein Personenwagen ist, von Personen zu Gesamtgewicht des Autos darf nicht überschritten werden. End of story. Ganz einfach. Das geht alles ganz einfach. Da muss ich an unser Interview mit Gunter Duckeln, der sagt, sowas kann man mit einer Zeile ändern. Man könnte ganz viele Sachen mit einer Zeile ändern, müsste man nur wollen.
Nochmal zum Einschub, weil du jetzt gerade sagtest, wir sollen den Firmen vertrauen. Also ist ja, falls es missverstanden wurde, nicht die Aussage von Snowden, sondern also die Aussage so im Allgemeinen, dass wir eigentlich immer dazu angehalten werden, das hat schon alles seine Richtigkeit und das ist schon alles so, wie gesagt. Die Erfahrung zeigt aber, deshalb fühlen sich, glaube ich, auch viele so hintergangen oder nicht ernst genommen bei uns in der Gesellschaft, weil es wird erstmal Mist gebaut. Es wird aber nicht gesagt, oh, wir haben Mist gebaut, sondern das kommt erst, wenn sie von außen ertappt wurden, entlarvt wurden. Und dann auch dann wird nicht gesagt, oh, wir haben Mist gebaut, sondern dann wird wieder eine neue Möglichkeit gefunden, eben irgendwelche Nischen zu entdecken, bis sie das nächste Mal irgendwie ertappt werden. Und da fühle ich mich dann natürlich, Entschuldigung, aber verarscht, ja, wo ich denke, ja, die machen sowieso, was sie wollen. Und ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit und vor allen Dingen, also einzugreifen oder dazu mich zu äußern, sondern ich kriege quasi was vorgesetzt und was ich so wahnsinnig finde, ich habe manchmal so das Gefühl, so viele Menschen da draußen gucken einmal drauf und denken, ja, das ist doch völliger Quatsch. Und wir denken eigentlich, das sind Politiker oder Wirtschaftsleute, die eigentlich von ihrem Fach so viel verstehen sollten. Und es ist manchmal so dermaßen surreal, was aber für Entscheidungen getroffen werden, wo ich denke, ich meine, gut, es kann auch sein, manche Gesamtzusammenhänge im Hintergrund kriege ich vielleicht nicht mit, warum Dinge entschieden werden. Aber so vieles wirkt so sehr absurd, dass es auch gerne dann so gedreht wird, dass es eben wirtschaftlich wieder passt. Und da, weiß ich nicht, steige ich manchmal einfach nicht durch, kann ich nicht nachvollziehen. Und es macht auch mich manchmal einfach dann wütend, wo ich denke, hey, hallo?
Ich denke auch, dass das eben noch eine weitere Dimension hat, wenn die Leute merken, es wird unterschiedlich entschieden, also das Recht ist eben nicht für alle gleich.
Ja.
Ich glaube, so kommt diese ganze Verunsicherung und das ist auch mit ein Grund, warum dann eben solche blauen Parteien da weiter nach vorne kommen können. Ja, weil einfach es ja wirklich leider genug Dinge gibt, die alles andere als gerecht und korrekt sind. Und dass dann die Leute eben behaupten, ja, also dass es gar nicht mehr irgendwie um Fakten geht, sondern nur noch eine einzige Schlammschlacht am Ende übrig bleibt.
Ja, und dass die Emotionen dann halt im Vordergrund stehen und die, also ob ich jetzt wütend, ängstlich oder sonst mich angegriffen fühle, dass das eben im Vordergrund steht und die Fakten immer weiter in den Hintergrund geraten. Auch das hatte Snowden erwähnt.
And we live in a time, unfortunately, where feelings have become so much more important than facts.
Wenn ich eben das Gefühl habe, dass ich nicht mehr mitentscheiden kann und eigentlich Dinge auch nicht mehr nachvollziehen kann, dann frage ich mich natürlich schon auch, was macht das Wissen überhaupt? Was macht der IQ? Was macht die Fähigkeit, wirklich kognitiv Zusammenhänge knüpfen zu können? Und auch da hat Snowden nochmal was zu gesagt.
Aber ehrlich gesagt möchte ich mich nicht nach Zahlen beurteilen lassen. Und ich denke, keiner von uns sollte beurteilt werden, wodurch bestimmt wird, wie viel sie wert sind. Ich bin mir sicher, wenn wir ein Gespräch führen und du mir zuhörst, basierend auf dem, was du hörst, entscheidest du, ob ich der Typ bin, den du für wertvoll genug erachtest, ihm zuzuhören oder nicht.
Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut, weil mit dem IQ ist eben so eine Sache. Wir haben da schon in manch anderen Sendungen auch darüber gesprochen, dass es sich nicht anhand der Zahl allein festmachen lässt, weil immer die Frage ist, was wird wirklich abgefragt, abgeprüft, welche unterschiedlichen Formen von Intelligenz gibt es. Und ich finde es total fantastisch, dass er das eben dann so auf den Punkt gebracht hat für sich. Okay, die Zahlen sind eigentlich völlig egal. Du bewertest mich sowieso so, was du für ein Gefühl hast, ob du mir jetzt vertrauen kannst oder ob du das für wertvoll erachtest, was ich sage oder eben nicht.
Ja, ich finde da eben wieder die Problematik. Das tut ein bisschen so, als wenn dieser IQ-Wert objektiv wäre.
Ja.
Oder als ob es quasi einen Test gäbe, was weiß ich, man zapft mir irgendwie Blut ab und dann kommt da mein IQ raus. Das ist aber eben nicht so. Also es gab ja IQ-Tests, die wirklich gezielt bestimmte Gruppen benachteiligt haben. Mhm. Und insofern ist es unheimlich schwierig. Ich fand gut, dass er gesagt hat, dass das keine Rolle spielen sollte, sondern dass das direkte Gespräch in dem jetzigen Moment, da entscheidet man, ist derjenige es wert, dass ich ihm zuhöre oder nicht.
Ja, das denke ich auch. Also natürlich kann ich auch irgendwie nachvollziehen, hier der Journalist von der Zeit, der ja die Frage nach dem IQ gestellt hat. Und ich meine, Snowden hat das sehr schön diplomatisch und charmant ja umgangen und hat das dann so beschrieben, wie wir gerade besprochen haben. Klar, ich kann nicht halt nachvollziehen, dass man dann auch immer mal wieder fragen will, ja, aber was kam denn jetzt raus bei dir? Wie sieht's denn aus? Weil es ist, glaube ich, sehr naheliegend, dass er jetzt schon ein gescheiter Bursche ist, der auch Zusammenhänge, also vor allen Dingen auch kognitiv. Ich meine, ich kenne ihn nicht, ja? Ich kenne ihn nicht persönlich und ich glaube, es ist auch, diese Informationen über ihn persönlich sind auch eher rar, weil er sagt auch ganz klar, es geht um die Sache, es geht nicht um mich. Und das finde ich auch wiederum gut und auch eine Entscheidung, ja?
The thing that matters the most to me.
Was mir am wichtigsten ist, ist Verbindung, ist Kommunikation. Und Technologie bedeutet, dass ich, egal wo ich im Exil bin, gehört werden kann, solange ich das Internet erreiche.
Ja, mich hat die Aussage ein bisschen auch traurig gemacht, weil es natürlich indirekt dann auch wie, oder es impliziert auch, ja, er ist im Exil und das auch ja schon sehr, sehr lang. Und die nochmal dieses Bewusstsein, wie mit Menschen umgegangen wird, die versuchen quasi der Gesellschaft die Augen zu öffnen, für Transparenz zu arbeiten, für Transparenz zu sorgen. Klar, erstmal eine Regel gebrochen, er ist natürlich nicht berechtigt gewesen, Daten zu übermitteln, aber ja, da, ich frage mich immer wieder, wie ist der richtige Umgang? Und mich macht es einfach nur traurig, weil er hat sehr dazu beigetragen, via Assange auch, dass einfach bestimmte Gegebenheiten und Arten und Weisen, wie umgegangen wird, einfach transparent gemacht werden. Und ja, es macht mich traurig, dass er jetzt so leben muss, wie er lebt, wobei er selbst es einfach ganz anders darstellt. Ich denke, klar, ein bisschen Demut ist auf jeden Fall dabei, wo er sagt, so in dieser bescheidenen Art, die er durchaus auch hat, wenn, also habe ich das empfunden, ja, meine Güte, aber wirklich schlecht in dem Sinne geht's mir nicht, weil die Verbindung ist mir wichtig. Ich habe das Internet, ich kann kommunizieren und das ist so das Wichtigste. Und das fand ich auch nochmal eine schöne Message, sich auch nicht so unterkriegen zu lassen und dann in das Opfer zu stellen, das in den Fokus zu rücken, sondern hey, ich habe trotzdem meine Möglichkeiten, in Kontakt zu treten und wenn ich in Verbindung bin, dann geht es mir gut. Das fand ich eine schöne Message, die er nochmal rübergebracht hat.
Ich finde interessant, dass, ich sag jetzt mal, vergangene Diktaturen, dass es da genug Leute gab, die sich dann zurückgezogen haben drauf, ja, ich musste das ja machen und das war ja ein Befehl und das haben ja alle gemacht. Also Leute, die es dann nicht gemacht hatten, wurden dann später als große Helden gefeiert. Sollen wir Menschen Helden nennen? Ich sage, wir sollten es nicht tun. Der Grund dafür ist, wenn wir sagen, dass diese Person ein Held ist, sagen sie, dass sie anders ist als sie. Sie sagen, dass sie etwas getan haben, was sie nicht tun konnten. Und das entbindet uns von Verantwortungsbewusstsein. Denn es ist so, dass sie jeden Tag heroische Entscheidungen treffen können. Es gibt keine heldenhaften Menschen, es gibt heldenhafte Entscheidungen. Und du bist nie weiter als eine Entscheidung weit entfernt davon, eine eigene heroische Entscheidung zu treffen. Also da sind nochmal wieder zwei wichtige Dinge drin. Einmal wieder auch wieder nicht zum Personenkult, sondern dass es wieder um die Sache geht. Und jeder hat quasi die Chance, eine heroische Entscheidung zu treffen, nicht um dann ein Held zu sein. Aber am wichtigsten bei dieser Aussage fand ich eben, dass indem wir jemanden zum Helden machen, indem wir Greta zum Helden machen oder interessanterweise auch, indem wir Greta zum Feind machen, ist eigentlich egal.
Ja.
Ich mache sie zur Heldin oder zur Feindin, aber ich bin bei beiden Lösungen bin ich die Verantwortung los.
Ja.
Greta macht ja schon für mich in der einen Version, in der anderen Version, ja Greta, da kann ich ja nichts gegen tun, ich bin ein Opfer von Greta. Super, damit habe ich bei beiden Dingen, bin ich raus. Die tut ja alles schon für uns und die ist ja so böse. Das fand ich total wichtig. Dass eben diese Eigenverantwortung, das ist so eine Tendenz, die ich bei uns sehe. Und damit ist dann auch dieses Heldentum und ach, und der ist ja so toll. Das nimmt mich immer wunderschön raus. Und ich kann ja auch gar nicht so toll sein wie der. Am besten ist der dann noch, um das nochmal aufzunehmen, der ist so intelligent, ne, das kann ich ja eh nicht. Oder also es ist auf jeden Fall immer wieder am Ende kommt raus. Also ich habe ja da, ich kann da gar nichts zu tun. Und da hat er eigentlich das Gegenteil gesagt. Dass es eigentlich jederzeit und immer wieder eine Chance gibt, eben eine heldenhafte Entscheidung zu treffen, was auch immer das sein mag.
Ja, genau. Ich denke, dass es ja eh so Tendenzen gibt. Also ich nehme sie stark wahr, dass ein sehr starker Vergleich immer, oder dass viele Leute gerne sich vergleichen oder Dinge miteinander vergleichen. Es gibt immer dieses Schwarz und Weiß, also so kaum noch Töne dazwischen. Und dann muss ich eben sockeln oder eben niedertreten. Ich denke halt ja, auch mit dieser Verunsicherung allgemein und nicht mehr wirklich in Verbindung zu sein, sondern viele kämpfen so für sich alleine, sind angreifbar, sind vielleicht auch nicht ganz so stark in ihrem Selbstwert, Selbstwertgefühl, wer bin ich? Ich kann das, was ich kann. Also diese eigenen Stärken bewusst zu haben, sondern dass ja gerne dann auch mal an den Schwächen rumgedoktert wird und man gerne auch auf die Schwächen reduziert wird. Also es gibt so viele Aspekte, die dem, glaube ich, zuspielen, dass man dann doch auch tendenziell, wenn jetzt, wie du schon als Beispiel genannt hast, so eine Greta auftaucht, die dann auch gerne sockelt und ja, sie ist quasi die Märtyrerin, sie geht für eine Sache auf die Straße und ich meine, ich finde das großartig, was sie macht, mit sehr viel Humor, wie sie auch damit umgeht, wenn sie Kritik erlangt. Die Death Metal Version hat mir ganz wunderbar
so
gefallen
toll, ja.
Und ich finde es toll, wie sie damit umgeht. Aber ja, ich muss auch sagen, ich finde es ganz toll, wie sie die Leute mobilisiert hat und dass eben tatsächlich genau das ausgehebelt wurde. Auf der einen Seite, klar, wird sie gesockelt, aber dass auch viele mit die Verantwortung übernehmen, mit auf die Straße gehen. Und ich finde es halt ganz wunderbar, dass sie in ihrer Art eben sich gar nicht in dem Sinne sockeln lässt, sondern sie macht einfach weiter ihre Sache und darum geht es. Wobei ich aber auch glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die es auch mit darauf anlegen, hört sich jetzt so geplant an, also die vielleicht einfach das aber auch brauchen und auch genießen, gesockelt zu werden, um dann eine Besonderheit zu haben, um vielleicht auch ihren Selbstwert mit aufzuwerten, weil sie es selbst entweder nicht so schaffen oder weil sie nicht. Es gibt ja tatsächlich extrem viele Gründe, aber es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die stehen gerne im Rampenlicht und werden gerne auch angehimmelt, geliebt werden wollen und. Deshalb sind es dann, ich sag mal, so Muster in Anführungsstrichen, die sich dann gegenseitig auch bedingen, warum das dann auch mit passieren kann. Und ich kann das nur auch mit bestärken. Ich habe mich total über diese Aussage gefreut, es eben nicht irgendwie abzuwatschen oder sonst was, sondern zu reduzieren wiederum auf die Fakten, was ist. Ich separiere mich dann von jemand, wenn ich ihn sockle und nehme mich selbst aus der Verantwortung. Ich glaube, darum geht es ganz viel, selbst dem Mann, die Frau zu stehen, Gedanken dazu zu haben und sich dazu dann auch zu äußern und in den Austausch zu gehen.
Was ich noch interessant fand, was Snowden zum Hacken und zu Regeln gesagt hat.
Hacking is discovering the distance.
Hacken verdeutlicht den Unterschied zwischen unseren Annahmen darüber, wie ein System funktioniert und wie es tatsächlich funktioniert. Hacken bedeutet nicht, Regeln zu brechen, sondern zu zeigen, wie jemand die Verwendung einer Funktion missverstanden hat. Da musste ich sofort an Gesetze denken, da macht irgendjemand ein tolles Gesetz. Also ich muss da irgendwie an CumEx denken, an diese Steuergeschichte. Dass da, also auf jeden Fall hat man dort einfach die Möglichkeit, sich da quasi gezahlte Umsatzsteuer zurückzahlen zu lassen, die man gar nicht gezahlt hat. Ja, und die haben das also, die haben eben diese Annahme, die Politiker, die offensichtlich die Gesetze gemacht haben, eben angenommen haben, haben gesehen, nee, funktioniert so nicht. Und ich glaube, das war nur ein Zufall, dass das überhaupt entdeckt worden ist. Also das finde ich immer wieder spannend und dass das Hacken eben nicht so ist, wie es ein bisschen in Hollywood romantisiert wird. Also ein Hacker, der setzt sich immer vom Computer, macht so tak, 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 tak und dann ist alles offen innerhalb von einer Sekunde. Also das hat überhaupt nichts mit Hacken zu tun, sondern das ist eher schon so, wie es immer in YouTube Lifehacks oder so gibt. Das ist genau, es wird quasi eine, das hat er eben ja so konkret gesagt, so wie die Funktion tatsächlich funktioniert und nicht wie ich meine, wie sie funktioniert. Das ist so der Unterschied. Das fand ich einfach eine sehr spannende Idee. Und wenn Leute eben Gesetze machen, so wie sie meinen, wie es funktioniert und dann andere kommen, die aber wissen, wie es tatsächlich funktioniert, dann kann ich auch einfach Dinge umgehen oder letztendlich ist, um nochmal wieder, um auf die Autos zurückzukommen, also es ist ja eigentlich irrsinnig kreativ, die Autos sozusagen den, also was ist die Bedingung? Die Bedingung ist, dass ich auf dem Teststand den Test bestehe.
Ja.
Und eigentlich haben ja die Leute, die Gesetze gemacht haben, das machen wollen, dass dieses Auto immer diese Gase emittiert und ich das dann nur zur Kontrolle mal messe. Ja, aber wenn ich es nur so mache, dann ist es eben so, dass dann Leute, finde ich schon durchaus mit krimineller Energie, auf die Idee kommen, ich mache das jetzt nur, wenn das Auto merkt, dass es auf dem Teststand ist und liefert dann die gewünschten Daten und sonst verpestet es halt die Luft. Ne?
Mhm. Ja, das ist vorsätzlich. Das ist
auch ein Hack.
Ja.
Aber ich denke, hier ist angenommen worden, dass es moralische Grenzen gibt. Also die Intention, die Abgaswerte zu kontrollieren, ist ja nicht, damit das auf dem Teststand innerhalb von 10 Minuten funktioniert. Die Intention ist ja, dass das während der Gesamtlebenszeit des Autos so ist. Ja. Wir machen das Gesetz deswegen und so, also die Annahme, die falsche Annahme ist, wir müssen jetzt alle so funktionieren, wie wir es meinen. Nee, es kommt nur darauf an, dass du in dem Moment die Werte lieferst. Und so haben die das gemacht. Und das finde ich eigentlich schon irgendwie sehr heftig. Wie soll ich das nennen? Moralischer Verfall oder so. Mhm. Also wenn eigentlich nur noch so geguckt wird und auch egal von wem, wo ist die Lücke?
Ja.
Ja, und zum Abschluss dann, also der Moderator wollte das dann so ein bisschen beenden und hat dann gesagt, please stay safe. Aber ja, hört mal selbst, was Snowden dazu gesagt hat.
Du hast mir gesagt, ich soll sicher bleiben. Danke. Weißt du, das bedeutet mir und meiner Familie viel. Aber bitte sag mir nicht, dass ich sicher bleiben soll. Ich werde dir nicht sagen, dass du sicher bleiben sollst. Das machen wir alle seit 20 Jahren. Und das ließ es alles noch schlimmer werden. Also, meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie nicht sicher.
Ja, bleiben Sie nicht sicher. Also, wenn man kein Risiko eingeht, wenn man sich, weiß ich nicht, in seiner Bude vermauert und gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hat, dann ist man in gewisser Weise sicher, aber dann passiert auch nichts mehr. Oder wenn ich nur gucke, ob ich sicher bin, dann stelle ich nicht Dinge in Frage oder bin eben mal mutig oder schreibe mal was. Ja, das fand ich eigentlich einen ganz schönen Aspekt, dass es eben nicht um Sicherheit geht. Mir fällt natürlich gleich immer wieder die Maslow'sche Bedürfnispyramide ein. Das ist ja irgendwie Stufe 2. Das kann natürlich jemand, der in der Persönlichkeitsentwicklung weiter ist, dann schön sagen, naja, kümmere dich nicht um die Sicherheit. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine schöne Aufforderung, nicht zu gucken, sind wir immer nur sicher, sondern ja, wofür lebe ich, wofür stehe ich ein und gehe eben auch mal ein Risiko ein.
Genau. So habe ich das auf der einen Seite auch verstanden und auf der anderen Seite auch, so wie ich ihn insgesamt erlebt habe, war für mich eben auch dieser Aspekt dabei, bleibt aufmerksam, bleibt kritisch und hinterfragt. Also von dem sich nicht zu sicher zu fühlen, dass alles wirklich so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie es laufen sollte, sondern durchaus wirklich in der Situation bleiben und auch an den Dingen dran und sich den eigenen Kopf auch machen und nicht nur darauf vertrauen, dass die anderen einem diese Verantwortung abnehmen. In diesem Sinne, don't stay safe.
Don't stay safe. Ja, das war's dann schon wieder mit den Kreativkundschaftern für heute. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram und wo sonst wo noch teilt.
Und auch folgt. Und sehr gerne sehen wir es auch, wenn ihr mal bei Steady vorbeischaut. Wenn ihr Lust habt, unser Projekt auch finanziell zu unterstützen, dann werdet Teil der Community und klickt dort einfach mal rein.